So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Mit diesem Wochenspruch möchten wir Sie ganz herzlich grüßen an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. So sonnig und schön, wunderbare Luft. Und ja, wir haben Herrn Pfarrer Manns hier, der uns die Predigt hält. Er ist mit seiner lieben Frau diese Woche bei uns. Und das Glück ist, dass er seit letztem Jahr im Unruhestand ist und dann hat er die Chance, zu uns zu kommen. Und er ist auch schon lange verbunden seiner Frau mit den Eidlinger Schwestern. Und wir freuen uns auf die Predigt. Wir singen miteinander das Lied im blauen Buch, Nummer 18, Vers 1 bis 2. Ich möchte Lukas 15 lesen, 1 bis 10, im Predigttext. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Wir singen jetzt nochmal ein Lied aus dem blauen Liederbuch, Nummer 28, und das zweimal durch. Nummer 28, zweimal. Ja, Herr, wohin sonst sollten wir gehen als zu dir? Wir loben und preisen dich, den Herrn dieser Welt, den Schöpfer, den Heiland und guten Hirten. Danke, Herr Jesus, dass deine Liebe so groß ist zu uns und dass du so persönlich zu uns reden willst. Herr, und du willst es tun in aller Welt, wo dein Wort gehört wird, wo dein Wort gesagt wird. Herr Jesus, danke. Und danke, Herr, dass wir jetzt auch in der Stille alles, was wir auf dem Herzen haben, dir sagen können. Danke, Herr, dass du unsere Gebete hörst. Und danke, Herr, dass du heute Menschen suchst und rettest, du der gute Hirte. Und schenke uns empfangsbereite Herzen für dein Wort und gib Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Herr Pfarrer Manns, Möchte Sie bitten.
Geht schon. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Zwei von drei Gleichnissen, wo Jesus seinen Zuhörern damals und auch uns zeigt, wen er alles im Blick hat. 99 Schafe plus eines, 9 Groschen plus einen Sohn plus einen. Es wird immer enger, immer dichter. Und Jesus zeigt in diesen drei Gleichnissen, er will nicht nur einen von 99, nicht nur einen von 10, nicht nur einen von 2, nein, er will sie alle. Darum geht es in diesen Gleichnissen. Heute im Gottesdienst die ersten beiden und am Freitag dann das dritte. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie die Gleichnisse vom Schaf hören oder überhaupt Geschichten aus der Bibel von Schafen? Also bei mir geht die ganze Sache weit, weit zurück. Ich denke da an den Jakob, der zunächst einmal betrogen hat mit Hilfe seiner Mutter, gemeinsam den Vater und den Bruder ausgespielt. Das ist auch eine hochspannende Familienkonstellation, wo Kinder von Eltern instrumentalisiert werden und wo es in der Ehe im Hintergrund funkt und kracht und hier in einer besonders fiesen Art gipfelt. Und dann wird dieser Jakob selber zum Betrogenen, nämlich in doppelter Hinsicht. Zum einen, dass ihm sein Schwiegervater Laban immer die falschen Schafe unterjubeln will und schon vorher mit Rahel und mit Lea. Also da ging es ebenfalls drunter und drüber, aber Schafe spielten eine große Rolle. Dann fällt mir der Mose ein, der unterwegs war mit seinen Schafen in der Wüste und dann plötzlich in der Ferne diesen Dornbusch brennen sah. Eigentlich nichts Außergewöhnliches in der Wüste, wenn sich da so ein Kugelbusch in einer Sandkuhle verfängt und dort in dieser Hitze dermaßen austrocknet, dass ein winzig kleiner Funke reicht, um den in Brand zu setzen. Ein Spektakel, das nach wenigen Sekunden vorbei ist, wenn der Busch zu Asche geworden ist. Und diesmal war es jetzt anders. Der hat einfach nicht zu Asche werden wollen. Das hat die Neugierde des Mose geweckt und er ging hin, hat seine Schafe Schafe sein lassen und wurde berufen. Dann fällt mir der kleine Bursche David ein. Als der Samuel kam und den zweiten König für Israel suchte im Auftrag Gottes und dann die 6 Söhne des Isai an ihm vorbei schritten, einer prächtiger wie der andere, und Samuel musste immer sagen, hey, ist es nicht? Und dann dieser von Luther so schön übersetzte Satz, sind das der Knaben alle? Dann kam er, nein, da gibt es noch einen, den David draußen auf dem Feld, der hütet die Schafe. Und dann spielt ein Schaf im Leben des David noch einmal eine dramatische Rolle, als er der Bathseba ihren Mann stahl, den umbringen ließ im Feld, nur damit er ein unbetrübtes sexuelles Vergnügen hatte. Und der Nathan kam und hat ihm diese Abenteuergeschichte erzählt von einem Gastgeber, der sein eigenes Schaf schonen wollte, als er Besuch bekam und dann das einzige Schäfchen des Nachbarn nahm. Dann Jesaja 53, wo dieser Gottesknecht verglichen wird mit einem Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird und dabei stumm ist vor seinem Scherer. Und die letzte schöne Geschichte, die Hirten auf dem Feld. Schafgeschichten in der Bibel, das wäre auch mal eine spannende Geschichte, diesen Dingen nachzugehen. Was den Zuhörern bei Jesus damals ein- und aufgefallen ist und was sie gedacht haben, als Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, entzieht sich leider unserer Kenntnis. Was hat da alles mitgeschwungen? Irgendwann war natürlich schon klar, Schafe sind nicht nur die allertollsten und allerbesten und allerintelligentesten Tiere, sondern bei allem, was Schafe können und was Schafe ausmachen und was sie für den Menschen bedeuten, gibt es doch auch Einschränkungen, die dem Menschen ziemlich Mühe machen. Ein Schaf, das sich seinen Weg selber sucht, den Grasbüscheln nachgeht, den Kopf nach unten, die Augen nach unten, auf den Weg schaut und nicht wahrnimmt in seinem ganzen Hunger und in seiner Fresslust, dass die anderen Schafe vielleicht schon weitergezogen sind und selbst dann es noch nicht einmal merkt, dass Gefahr droht. Ob sich von den Zuhörern jemand wiedergefunden hat in dieser Geschichte, wie gesagt, bleibt verborgen. Aber Jesus wendet den Blick jetzt weg von den Schafen hin zu diesem Schäfer. Das verlorene Schaf. So hat es ein Bibeldrucker Anfang des letzten Jahrhunderts überschrieben. Die Überschriften sind ja erst im 20. Jahrhundert in die Bibel eingebracht worden, damit wir es leichter haben, die Dinge zu finden, die wir suchen. Das verlorene Schaf, wer sind denn die Verlorenen? Ich denke, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die bei dieser Predigt von Jesus zugehört haben und das Verhalten von Jesus kritisiert haben und sich darüber ausgelassen haben, was macht er eigentlich? Der wendet sich dem Abschaum des Volkes zu, den Zöllnern, den Sündern, den Huren, allen Leuten, die eigentlich in der Gesellschaft keinen Platz haben, ja, bis hin zu denen, die in irgendeiner Weise behindert sind. Und zu den Behinderten, und im Alten Testament ist es bereits verankert, zählen in jedem Monat für einige Tage auch die Frauen. Wenn sie ihre Tage haben, durften sie nicht in den Tempel, durften nicht am Gottesdienst im Tempel teilhaben, denn sie hatten eine offene Wunde. Und das bereits hat einen Menschen in der damaligen Zeit vom Gottesdienstbesuch ausgeschlossen. Wir denken an Maria, die 40 Tage nach der Geburt warten musste, bis sie wieder am Gottesdienst teilnehmen konnte. Wenn sie jetzt vom 25. Dezember 40 Tage weiterzählen, dann kommen sie auf den 2. Februar und der heißt in der alten Kirche und eigentlich bis heute Mariä Lichtmess. Da war Maria zum ersten Mal wieder im Gottesdienst. Also bis dahin haben diese Gesetzmäßigkeiten von in Anführungszeichen Behinderungen eine Rolle gespielt. Nur unversehrte Menschen durften hinein. Wer sind die Verlorenen? Die Zöllner, die wie viele andere Menschen auch einfach ja, Freude hatten am Reichwerden und nun in der Zusammenarbeit mit den Römern eine Möglichkeit gesehen haben, wie sie problemlos und unter dem Schutz der Besatzungsmacht reich werden konnten. Und dann das, was hier ganz allgemein von Jesus als Sünder bezeichnet wird. Menschen, die nicht in der Lage oder nicht willens sind, die Gebote Gottes zu befolgen. Verlorene Schafe, ausgeschlossen, an den Rand gedrängt, vielleicht haben die sich sogar selber schon aufgegeben. Und nun geht Jesus hin und sagt, die will ich suchen. Und die Menschen damals haben es gespürt. Da heißt es gleich am Anfang, es nahten sich ihm allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Die Menschen haben gespürt, da ist eine Botschaft, die klingt anders, die ist anders, die kommt woanders her. Selbst die Gegner von Jesus mussten irgendwann einmal zugeben, der redet in einer Vollmacht, wie wir es noch nie gehört haben. Der redet so, als wäre er schon einmal im Himmel gewesen. Als wüsste er, wie es dort aussieht. Gerade so redet dieser Jesus. Das hat die Menschen aufmerksam gemacht. Und vor allem, als sie gehört haben, Jesus trennt nicht in Schwarz und Weiß. Er trennt nicht in Gut und Schlecht, sondern er spricht sie alle an. Und zwar als Menschen, die alle erlösungsbedürftig sind. Nur die einen erkennen es und sehen es und merken es und die anderen eben nicht. Schön, dass es die Pharisäer gehört haben und die, die ausgestoßen waren. Gut, dass sie sich getraut haben, zu Jesus zu kommen. Dass sie sich nicht um die Meinung der anderen Leute gekümmert haben, auch wenn diese Meinung nicht immer nur im Herzen oder hinter verschlossenen Türen diskutiert wurde, sondern wirklich offen den Menschen entgegengehalten. Was wollt ihr hier? Ihr gehört doch gar nicht zu uns. Ihr lasst euch mit den falschen Leuten ein. Wir haben mit euch nichts zu schaffen. Genau die sucht Jesus. Nun kommt es in unserem Gleichnis so daher, als wäre das die Minderheit, wo man dann sagt, ja, lohnt sich denn das überhaupt, dass man bei 100 Schafen, wenn dann mal eins verloren geht und vielleicht unter die Wölfe kommt, dass man das sucht, dass man das rettet? Schafe sind eigentlich gebärfreudige Tiere, da kommt es doch auf ein mehr oder weniger nicht an. Es gibt ja auch bei uns diese Sprüche, die haben wir auf einer Israelfahrt sehr häufig gehört, als unsere Guidefrau, ich weiß jetzt nicht, wie man da bei Frauen dazu sagt, Reiseleiterin, danke, als die dann immer, wenn es in den Bus reinging, ins Mikrofon gefragt hat, sind alle da, um jedes Mal mit dieser Schlussbemerkung zu kommen, einen gewissen Schwund muss man mit einrechnen. Und dann kam es zu dieser Situation, als am See Genezareth alles stockfinster war und der älteste unserer Teilnehmer, er war so um die 80, sich bei der Suche nach der Gruppe verlaufen hat. Und weil es dort keine Straßenlaternen außerhalb von unserem Camp gab, war es wirklich stockfinster. Kein Mond, keine Sterne, nichts. Es war Grabenacht, wie der Schwabe sagt. Und dann hat er sich auf die Straße oben begeben, etwas oberhalb vom Camp. Und weil er nichts gesehen hat, ist er in den Straßengraben gefallen und kam nicht mehr alleine raus. Und ein Autofahrer hatte zum Glück seine winkende Hand entdeckt und hat gehalten und hat ihn zurückgebracht zur Gruppe. Ich kann euch sagen, dieser Spruch von dem Schwund ist nie mehr gefallen. Und wenn wir jetzt an die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz denken, da kommt uns ein solcher Spruch auch nicht über die Lippen. Sondern da geht es um jedes einzelne Menschenleben. Lohnt sich das Suchen? Für Jesus sagt, ja, es lohnt sich. Es lohnt sich für mich, es lohnt sich für meinen Vater, es lohnt sich für den ganzen Himmel. Denn Gott hat doch jeden einzelnen Menschen erschaffen, die Gläubigen und die Ungläubigen. Alle, wie sie sind, die Guten, die Bösen, die Lieben, die Schlechten, die Verbrecher, alle stammen aus Gottes Werkstatt. Warum denn das in ihrem Leben so geworden ist, ist eine ganz andere Geschichte. Aber als sie geboren wurden, hatten sie alle die gleichen Voraussetzungen. Geschöpfe von Gott geschaffen, genau so, wie er sie gewollt hat. Angefangen von der Körperform, über die Haare, über die Stimme, über alles, alles, was dazugehört. Absolut einmalig. Es gibt von keinem von uns auch nur eine einzige Kopie auf dieser Welt. Lohnt sich das Suchen für Jesus? Ja, es lohnt sich. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Versöhnung, die Jesus am Kreuz erwirkt hat, ist für die gesamte Welt. Gott hat die Welt, dort heißt es im Griechischen, Gott hat den Kosmos mit sich versöhnt. Nicht einer soll verloren werden. Weder bei den 100 Schafen noch bei den 10 Groschen und wie wir am Freitag noch sehen werden, noch bei den 2 Söhnen. Interessant ist auch noch ein Blick auf die Zahlen. Mich hat es irritiert, dass Jesus in der Schlussphase dieses ersten Gleichnisses sagt, es wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte. Ich dachte, eigentlich müsste das doch umgekehrt sein. Wenn wir in unsere Orte, in denen wir wohnen, hineinschauen, sind da die Zahlenverhältnisse nicht andersrum? Wenn wir jetzt vom moralischen oder ethischen absehen, sondern den Blick von Gott hernehmen, dann heißt es ja nicht, die aus sich selber heraus gerecht sind, gerecht handeln, gerecht denken, gerecht reden, sondern die gerechtfertigt sind, gerechtfertigt von Gott, gerecht gemacht von Gott. Und da kippt doch dieses Zahlenverhältnis. Da ist es vielleicht tatsächlich zumindest in großen Städten in ihrer ganzen Anonymität ein Gerechter auf 99 Ungerechte oder sollen wir sagen ein Geretteter auf 99 noch nicht Gerettete. Jesus dreht es rum. Ich sehe dahinter den bissigen Humor von Jesus. Die ganze Bibel ist voll Humor. Wir sehen ihn bloß nicht und gehen manchmal an Dingen vorbei, wo man eigentlich vor lauter Humor und Lachen schreien müsste. Nur 2 Beispiele. Turmbau zu Babel oder Throngrad. Gottes schließlich beschließt und sagt, lasst uns hinuntergehen, um zu schauen, was die Menschenkinder denn da bauen. Als ob das Gott nicht aus seiner Warte aus genau sehen würde. Aber da merken wir die Ironie, die da drin steckt. Oder Psalm 2, der Herr spottet ihrer und lacht über die Heiden. Selbst in der Weihnachtsgeschichte ist Gottes Humor verborgen. Oder können Sie mir erklären, was der Augustus in der Weihnachtsgeschichte verloren hat? Den gebraucht Gott als Spielball. Ein, der von ihm überhaupt nichts weiß und auch gar nichts wissen will. Wird von Gott zur Marionette gemacht, nur damit die Maria mit ihrem Josef von Nazareth nach Bethlehem geht. Gott hätte sich doch einfacher machen können und sagen können, ich nehme eine junge Frau aus Bethlehem, dann wird der Verheißung des Alten Testaments Genüge getan. Nein, es musste jemand aus Nazareth sein. Und da sagt Gott, jetzt zeige ich euch mal, wie ich Weltgeschichte schreibe und wie diese großen Herrscher Augustus und wie sie alle heißen, für mich nichts weiter sind als Spielball, als Marionetten. Und die merken das gar nicht mal. Die 99 Gerechten, ja, Jesus hatte sie schon im Blick und hat mit einem großen Humor, mit einer Prise Ironie sie aufs Korn genommen. Ihr seid doch diejenigen, die eigentlich Gottes Hilfe, Gottes Rettung gar nicht brauchen. Im Gegenteil, eigentlich wäre es doch eure Aufgabe, Retter zu sein, Missionare zu sein. Noch ein Wort zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Sie kommen vor allem bei frommen Christen gar nicht gut weg. Obwohl die Bibel dazu ja nicht unbedingt Anlass bietet. Es war sicher die Minderheit der Pharisäer und der Schriftgelehrten, die Jesus so an den Karren gefahren sind und die Jesus in die Quere gekommen sind. Ich habe mir manchmal Gedanken darüber gemacht, warum eigentlich? Und ich denke, zwei von vielen Aspekten spielen eine Rolle. Das eine, die Pharisäer könnten sich vielleicht von Jesus ertappt fühlen, dass sie ihrer eigentlichen Aufgabe nicht gerecht werden, nämlich Missionare zu sein und Menschen die Freude am Glauben an Gott zu vermitteln. Die waren damit beschäftigt, dass das Gesetz eingehalten wird. Eine andere Möglichkeit, dass Pharisäer, und da denke ich jetzt auch an uns, Entschuldigung, aber ich muss das so sagen, dass auch in uns irgendwo ein kleiner Pharisäer schlummert. Spätestens in dem Augenblick, wo wir auf den Gedanken kommen, ja, wenn du so glauben würdest wie ich, dann wäre alles gut. Oder wenn du dich so verhalten würdest wie ich, dann wäre alles in Ordnung. Oder wenn du meinem Beispiel nachfolgen würdest, dann würde es gut werden. Und wir rauben Gott seine vielfältigen Möglichkeiten, der jeden Menschen ganz individuell behandelt. Eben weil wir keine Kopien sind, sondern Originale. Geht Gott mit uns einen je einzelnen Weg, selbst bei einem Ehepaar. Die Art und Weise, wie meine liebe Gretel glaubt, ist eine andere als meine. Die Art und Weise, wie sie betet, ist eine andere als meine. Die Art und Weise, wie sie in der Frauenarbeit früher Bibelarbeiten ausgearbeitet hat, ist eine andere. Ich bin ihr da auch nie in die Quere gekommen und habe gesagt, halt, gib mir das nochmal zum Lesen, ob das alles in Ordnung ist. Nein, das war ihre Art und Weise, mit dem umzugehen, was Gott ihr aufgetragen hat. Halten wir das aus, dass es Menschen gibt in unserer Gemeinde, in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie, die völlig anders glauben als wir, als ich? Kann ich damit leben, dass ich manchmal dann sogar den Kopf schüttel und sage, was hat das noch mit Christsein zu tun? Und dabei gar nicht wahrnehme, dass Gott mit diesem Menschen einen ganz anderen Weg hat. Könnte es sein, dass ich vielleicht sogar neidisch bin auf das, was ein anderer kann und ich nicht? Was ein anderer hat und ich nicht? Die Gemeinde schaut ja schon auf das Verhalten einer Pfarrfamilie. Da ist man im Fokus, da steht man auf dem Präsentierteller. Und das gilt, denke ich, für alle Christen. Die Menschen in unserer Nachbarschaft wissen doch, dass wir zu Jesus gehören. Und sie sind irritiert, wenn wir uns anders verhalten, als man das eigentlich von Christen erwartet. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch manchmal irritiert, wie sich Christenmenschen verhalten, wie sie reden, wie sie in dieser Welt agieren, wie sie sich verstecken und wo man dann einfach fragt, ja Leute, die anderen wissen es doch, warum tust du so, als wärst du kein Christ? Bleib doch bei dem, bekenn dich doch zu Jesus, erzähl doch von ihm. Erzähl von den Wundern, die er an dir tut, auch wenn es manche Leute nicht begreifen oder wenn sie dafür einen ganz anderen Blick haben. Ich war vergangenes Jahr schon einmal hier und hatte damals, vielleicht erinnern sich die Besucher, die Gäste, eine absolut krächzige Stimme, konnte fast nicht reden. Über 4 Jahre lang hat mich das geplagt. Im Dezember 2016 bei einem Konzert habe ich einfach gesungen an einer Stelle, wo ich dann hätte schweigen sollen, weil meine Stimme verbraucht war. Und da kam die Zugabe von einem wunderschönen Stück, Camille Saint-Saëns Weihnachtsoratorium, und da dieser Schlusschor Hostie Tollitas. Lob singet Gott dem Herrn, heißt es mittlerweile auf Deutsch. Weißt du, wer es kennt? Auf jeden Fall als Tenor, ich habe nochmal volles Rohr gegeben und dann war es aus. Und ich dachte, na gut, also 3 Wochen dauert es, bis dann die Stimme wieder da ist. Weihnachtszeit war natürlich etwas ungeschickt und dann hat es nicht mehr aufgehört. Und dann schließlich zum Arzt, eine junge HNO-Ärztin bei uns in Neuenburg. Die hat mit ihrer Kamera reingeschaut, die war modernst ausgestattet und hat mir dann das alles gezeigt. Und da war ein Stimmband so dick, dass ich sagte, das kann gar nicht mehr schwingen. Und auf dem anderen saßen 2 ausgewachsene Knötchen, die hatten sogar schon weiße Kappen. Dann hat sie mir eröffnet, Herr Manz, das geht nicht mehr ohne Operation. Aber ich kann Ihnen nicht garantieren, dass die Stimme besser wird, dass sie gleich bleibt oder dass es schlechter wird, sprich, dass Sie den Rest auch noch verlieren. Das weiß man bei einer Operation nicht. Ich habe es dann sein lassen, vor allem weil die Zur-Ruhe-Sitzung und der Umzug und so weiter alles anstand und dachte, nun gut, wenn wir dann am neuen Wohnort sind, dann kümmere ich mich mal um auch noch eine Zwischenlösung, die nennt sich Lokopädie, ob sich da vielleicht irgendwas machen lässt. Und dann kam der Februar 2021. Und innerhalb von einer Woche ist meine Stimme komplett zurückgekehrt. Vom Krächzen bis in diese Klarheit, mit der ich heute vor euch stehe. Einschließlich der Singefähigkeit. Innerhalb von einer Woche. Und erst im Rückblick ist mir bewusst geworden, was hier passiert sein muss. Das waren genau 50 Monate. Klingelt es bei der Zahl 50? Das Halljahr. Nach 50 Jahren sind die ursprünglichen Rechtsetzungen wieder eingesetzt worden im alten Israel. Wenn einer einen Acker verkaufen musste, weil ihm das Geld gefehlt hat, dann ist er ersatzlos nach 50 Jahren wieder in seinen Besitz zurückgekehrt. Die Idee, die dahinter steht, von Gott aus gesehen, ist klar, in den 50 Jahren hat der neue Besitzer mit diesem Acker viel, viel mehr an Geld erwirtschaftet, als dieser Acker ursprünglich Kaufwert oder Verkaufswert gehabt hat. Bei mir waren es keine 50 Jahre, aber es waren 50 Monate. Da ist mir die Größe von diesem Wunder erst richtig bewusst geworden. Haben wir für solche Dinge heute noch einen Blick? Die Aufgabe der Pharisäer und Schriftgelehrten wäre es gewesen, Menschen Freude am Glauben zu vermitteln, sie mit hineinzunehmen in die Gemeinschaft und auch in die Gemeinschaft des Tempels, des Gottesdienstes. Dort an dieser Stelle haben sie versagt. Wie gesagt, die Gründe mögen ganz unterschiedlich sein. Und wenn diese Menschen dann auch noch denken, wir sind doch die Guten, wir sind doch die Rechten, und wenn es nur alle anderen so machen würden wie wir, dann wäre es doch in Ordnung. Dann legt Jesus genau die Finger da hinein in diese Wunde und sagt, das ist selbstgerecht. Das ist selbstgerecht. Wo sind wir? Ich kann mich an eine Jungschar-Freizeit erinnern, wo auch solche Hammersätze gefallen sind, wie zum Beispiel jeder Christ ein Missionar, jeder Nichtchrist ein Missionsfeld. Ich weiß, ob es den Spruch heute noch gibt, aber der hat bei mir irgendwo verfangen. Jeder Christ ein Missionar, jeder Nichtchrist ein Missionsfeld. Wo sind wir? Angefangen innerhalb der Familie. Nehmen wir als Eltern, als Großeltern, als Paten die Aufgabe der Weitergabe des christlichen Glaubens wirklich ernst? Wenn wir es in den verfassten Kirchen am Taufstein versprochen haben, ich will das meine dazu beitragen, dass dieses Kind als Glied der Gemeinde Jesu Christi, nicht als Glied der Gemeinde Eidlingen oder irgendwie, nein, als Glied der Gemeinde Jesu Christi erzogen wird. Ich will das meine dazu beitragen. Tun wir das? Sind wir bereit, nach Wegen und nach Möglichkeiten zu suchen, Zum Beispiel am Tauftag der Kinder, übrigens heute ist mein Tauftag, vor 67 Jahren wurde ich getauft, genau heute am 18. Juli. Das wären doch Gelegenheiten, dass man am Tauftag das Patenkind besucht, ein kleines Geschenk mitbringt, eine Kerze auf den Tisch stellt und sagt, du hast heute Tauftag. Und dann kann man miteinander über Taufe und über das, was in dieser Taufe geschenkt wurde, ist völlig losgelöst, ob Erwachsenen- oder Kindertaufe, Säuglingstaufe, darum geht es jetzt überhaupt nicht, sondern dass man diesen Tauftag dazu benutzt, um mit den Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Es gibt so viele Möglichkeiten oder Gelegenheiten. Oder manchmal schaut man in das Gesicht von einem Menschen und denkt, da klemmt's, da fehlt's. Haben wir den Mut, einen solchen Menschen anzusprechen? Vielleicht in der Nachbarschaft? Zu sagen, du, sieht so aus, als ging es dir gar nicht gut. Und dann hat man vielleicht am Vormittag Losung und Lehrtext gelesen. Und dann fällt es einem wieder ein, oh, da war doch was, das könnte vielleicht helfen. Und wir geben es weiter und sind für den Rest nicht mehr verantwortlich. Das macht Gott. Er übernimmt die Verantwortung. Wir haben nur die Aufgabe, den Mund aufzumachen und das weiterzusagen. Und wie manchmal Menschen auf der Suche sind und wie Gott uns zusammenführt, das haben wir in der vergangenen Woche erlebt. Wir waren mit Freunden unterwegs, haben den Kaiserweg unterhalb des Hohenzollerns umrundet. Und unser Freund mit seiner Frau, er war Schulmeister, Schulleiter, ist jetzt auch im Ruhestand und hat dann so ein klein wenig von der Geschichte von diesem Kaiserweg erzählt. Da kommt eine Frau oben den Berg runter und bleibt stehen. Und fragt dann nach wenigen Sekunden, ob sie zuhören darf. Ja klar, wir leben in einem freien Land, sind freie Menschen. Und als wir dann weitergegangen sind, fragt sie weiter, darf ich mich euch anschließen? Und das war jetzt dann schon etwas ungewöhnlich. Also, es hat mich jetzt noch kein Fremder gefragt, darf ich mich dir anschließen? Sie ging mit uns. Und hat dann natürlich ziemlich bald gemerkt, dass wir Christen sind. Hat irgendwann im Gespräch auch dann gehört, dass ich Pfarrer bin. Und fängt plötzlich an, von ihren Nöten und von ihren Fragen und Problemen zu erzählen. Wir konnten ihr in diesen wenigen kurzen Momenten Zeugnis geben, dass es da etwas gibt, was ihr Leben verändern könnte. Aber für uns war nachher klar, zum einen, dass wir gefragt haben, was muss im Leben einer solchen Frau alles passiert sein, dass sie solche Schritte tut? Das kann auch ein Mann sein. Und dann zum Zweiten, es gibt ja im Leben von Christen keine Zufälle, sondern das sind ja Führungen, das sind Fügungen. Da hat Gott zu uns Vieren eine weitere Person hinzugefügt, damit wir Zeugnis geben über unseren Glauben, über die Befreiung, die wir erleben durften. Verloren, von Jesus gesucht und gefunden und uns zugeführt. Ich habe heute Nacht oder in den frühen Morgenstunden von dieser Frau geträumt und habe von Jesus den Auftrag bekommen, dieser Frau einen Brief zu schreiben. Wir kennen nur ihren Namen, wir kennen ihren Wohnort und ich vertraue jetzt doch den Fähigkeiten unserer Post, dass sie den Brief in den richtigen Briefkasten bringt und dann wird man sehen, was passiert. Und was passiert denn? Was passiert denn im Himmel? Bei beiden Gleichnissen hört die Geschichte gleich auf, wo es dann heißt, Freude wird sein vor den Engeln Gottes, Freude wird sein im Himmel über einen jeden Sünder, der Buße tut. Über einen jeden Sünder, der Buße tut. Wird Freude sein im Himmel. Und wir dürfen an dieser Freude teilhaben. Und diese beiden Geschichten, die ermutigen uns, nicht nachzulassen, nicht aufzugeben, für Menschen in der Fürbitte einzutreten. Wir haben für eine Frau 6 Jahre lang gebetet, war eine ehemalige Nachbarin, bis sie dann irgendwann weggezogen ist. 6 Jahre lang gebetet, nur gebetet. Sie wusste, dass wir Christen sind. Und wir haben ziemlich schnell gespürt, sie ist gegen missionarische Versuche völlig ablehnend. Da macht sie zu. Dann haben wir gesagt, ja, lassen wir das Gott machen. Haben für sie gebetet. Und nach 6 Jahren kam sie zum Glauben, ohne unser Zutun. Und heute sind wir befreundet miteinander. Ich denke an Wege, wenn ich im Ort unterwegs war und plötzlich den Impuls gehabt hat, geh an die Tür und klingel. Und ich auf die Uhr geschaut hat und gesagt hat, oh, es geht auf 12:30 zu, ich kam von der Schule, geht auf 12:30 zu, die Frauen sind am Kochen, vielleicht ist die ganze Familie schon später. Die Stimme hat nicht Ruhe gegeben, geh an die Tür und klingel. Und ich bin die paar Schritte zurück und haben geläutet und die Tür geht auf. Sie schickt der Himmel. Merken wir, wie Gott sucht und wie er uns in seine Suche mit einbinden will, damit Menschen gerettet werden, damit der Himmel was zum Freuen hat und wir doch auch. Wenn ich höre von Konfirmanden, wo wir wohl beide froh waren, dass die Konfirmandenzeit endlich rum ist, weil es einfach hin und vorne nicht geklappt hat mit der Disziplin und anderen Widrigkeiten. Und dann höre ich 10 Jahre, 15 Jahre später, Kinderkirchhelfer, Jungscharleiter, Kirchengemeinderat, einer von denen, die bei mir aussteigen wollten und zu mir gesagt haben, sie sehen mich hier nie wieder, wurde vor 2 Wochen ins Pfarramt eingesetzt. Was für eine große Freude. Keinen Menschen aufgeben. Jeder ist wichtig. Das sollte uns ermutigen, dass wir es Jesus gleich tun. Damit das passiert, was wir ganz am Anfang vom Wochenspruch gehört haben. So sind wir nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, so wie leider in diesem Haus sind wir nur Gäste und nur Fremdlinge. Das heißt, die Zeit ist begrenzt, in der wir hier sind und dann müssen wir wieder gehen. Sondern Gottes Hausgenossen und Mitbürger der Heiligen. Und zwar nicht irgendwann, sondern heute schon. Amen. Wir schlagen das Liederbüchlein auf, Nummer 485, das rote Gesangbuch. Lieber Herr, hab du Dank für dein Wort. Hab Dank für deinen Geist, der auch heute noch wirkt, der uns ermutigt, der uns stärkt, der uns deine Worte in den Mund legt, sodass wir den Mund nur aufmachen müssen, deine Botschaft weitergeben an Menschen, die auf der Seite der Verlorenen stehen, an Menschen, die in Nöten sind, an Menschen, die ihr Heil und ihr Glück suchen und es in dieser Welt doch nicht finden. Du hast uns beauftragt, sie den Weg zu dir zu weisen, sie zu begleiten auf diesem Weg. Und hab Dank dafür, dass du auch heute noch auf dieser Suche bist und ja, dass wir in diesem Werk deines Suchens mit eingebunden sind. Schenk du uns wache Augen, einen wachen Sinn und den Blick für Menschen, die in Not sind, dass wir nicht achtlos an ihnen vorbeigehen, dass wir uns nicht auf die Seite der Selbstgerechten stellen, sondern dass wir die Menschen mit deinen liebenden Augen erkennen. Hab Dank für alle Ermutigung, die wir in diesem Haus und auch in den kommenden Tagen erfahren und erleben werden, dass sie uns begleiten in den Alltag hinein, in die neue Woche hinein, dass wir Erfahrungen sammeln mit dir. Hab Lob und Dank, dass du deine segnende und bewahrende Hand über allem hältst. Hab Lob und Dank, dass du selber der Retter bist, auf der Suche nach Menschen, damit keines verloren wird. Lob und Dank sei dir. Amen. Gemeinsam beten wir, wie es uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, wir bitten dich auch für die Opfer dieser Flutkatastrophe, für die Angehörigen, für alle Betroffenen. Sei du ihnen nahe und stärke du sie und schenk du ihnen neu eine Perspektive. Hab Dank dafür. Amen.
Vielen herzlichen Dank, Herr Pfarrermanns, auch für Ihre persönlichen Worte und herzliche Segenswünsche zum Tauftag. Nächsten Sonntag laden wir Sie wieder herzlich ein zum Gottesdienst mit Herrn Gerhard Schnitter, wenn Sie sich dafür auch wieder anmelden. Und am Abend, also nächsten Sonntag am Abend, 25.07., kommt Frau Dr. Gisela Schneider zu uns. Sie ist Direktorin von dem Paul-Lechler-Krankenhaus in Tübingen, von DIFEM ist sie die Direktorin. Sie war viele Jahre Missionarin in Afrika und ist auch jetzt noch immer wieder monateweise dort. Und sie wird uns berichten, auch herzliche Einladung. Das ist nächsten Sonntag, 25.07. um 19 Uhr. Dann möchten wir Sie noch um den Segen bitten, Herr Pfarrmanns.
Geht hin im Frieden und mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.